Stockholm-Syndrom in Griechenland. Oder ein echter Geheimtipp. Auf der Suche nach Ambiente fallen Vivi und ich immer mal wieder auf Schlagwörter wie Geheimtipp, liebevoll renoviert und malerische Umgebung herein. Dabei muss man fairerweise sagen, dass es sich bei den Selbstdarstellungen der Hotels und Ferienwohnungen auf diversen Homepages keineswegs um gezielten Betrug handelt, mit dem Gäste angelockt werden sollen. Vielmehr gehen die Vorstellungen über das, was elegant möbliert, landschaftlich reizvoll oder auch einfach nur gemütlich ist, einfach sehr weit auseinander. Vor einigen Jahren entdeckte Vivi im Internet ein teilweise schon liebevoll renoviertes Familienhotel in einem malerischen Fischerort nahe Thessaloniki und war sofort Feuer und Flamme. Stell dir vor, die Mutter, Elena, kocht in der Hotelküche wunderbare griechische Spezialitäten, die mit dem Olivenöl verfeinert sind, das der Großvater, Vassilis, im selben Ort aus eigenem Anbau herstellt. Der Vater, auch Vassilis, serviert den Gästen das Essen. Die Tochter, Teresa, kümmert sich um die Zimmer und der Sohn, Vassilis, macht die Buchhaltung. Und alle sprechen sie Deutsch, weil sie 14 Jahre in Solingen-Ohligs gelebt haben und deutsche Gäste deshalb ganz besonders gern haben. Mit Nachnamen hießen Elena, Teresa und alle drei Vassilisse Karikakis, was uns aber nicht weiter störte. Die Familie Karikakis lachte auf der Homepage so unglaublich sympathisch in die Kamera, dass ich auch ganz hingerissen von der Idee war, dieses malerische Fischerdorf kennenzulernen. Zumal ein Urlaub dort erstaunlich preiswert war. Und das bei Vollverpflegung durch Elenas gute Küche. Dass von dem teilweise schon liebevoll renovierten Hotel keine Fotos auf der Homepage waren, machte uns nichts. Denn erstens war es ja noch nicht fertig renoviert. Und zweitens stand dort, dass man vom Dorf, welches eingebettet in die uralte Kulturlandschaft des Nordens war, an klaren Tagen einen Blick landeinwärts bis zum Olymp hatte. Das glich doch wohl ein paar noch nicht renovierte Mängel aus. Zumal uns der nette Sohn, Vassilis, am Telefon versicherte, dass wir im renovierten Trakt des Hotels untergebracht werden würden. Außerdem machte er uns einen kolossal günstigen Sonderpreis, eben wegen der laufenden Renovierungsarbeiten. Sie bekommen unser bestes Zimmer, sagte er, das rosa Zimmer. Kann man vom Fenster das Meer sehen oder den Olymp, fragte Vivi. Liegt raus nach hinten, sagte Vassilis. Vivi meinte, das bedeute, das Zimmer habe einen Blick auf die Olivenhaine und den Olymp. Ich meinte, das bedeute, das Zimmer schaue direkt hinaus in die malerische Bucht. In Wirklichkeit konnte man vom Fenster auf einen Rohbau blicken und durch dessen Fensterlöcher hindurch auf die anderen Häuser des Dorfes. Unser schönstes Zimmer, sagte Teresa stolz, als wir mit hängenden Armen diesen Ausblick betrachteten. Nachts ist hier ganz still, da wird es die Slaffe ruhig, ne? Tagsüber wird etwas lauter, weil wir im Stockwerk darüber und nebenan noch einiges renovieren. Aber das haben wir ja schon am Telefon erklärt. Wir werden uns sowieso nur nachts in diesem Zimmer aufhalten, sagte Vivi, fest entschlossen, das Beste aus der Misere zu machen. Das Zimmer war ein schmaler, in einem kranken altrosa gestrichener Raum mit Möbeln in Buchenfurnieroptik und einem blassblau-rosa-grün-gelb geblümten Bett überworf. Aber aufgrund dessen, was wir vom Rest des Hotels schon gesehen hatten, nahmen wir Teresa sofort ab, dass es sich bei diesem Zimmer um das schönste Zimmer des Hauses handelte. Das Hotel war nämlich das hässlichste Hotel, das wir jemals gesehen hatten. Es stand zwischen zwei anderen Hotels, die genauso hässlich waren, wenn auch jedes auf seine eigene Weise. Das ganze Dorf war unglaublich hässlich. Es war das allerhässlichste Dorf, was man sich nur vorstellen konnte. Es gab lauter hässliche, in den 60er Jahren erbaute Häuser in hässlichen Gärten, die von hässlichen Betonmauern eingefasst waren. Keine Spur von Fischerdorf-Romantik, keine Spur von blau-weißer griechischer Postkartenidylle. Die bevorzugten Baumaterialien waren Beton, Kunststoff und Wellblech. Nach etwas Malerischem, und wenn es nur eine einzige Gasse gewesen wäre, suchte man vergeblich. Für überwuchernde Kletterpflanzen wie Bougainvillea oder auch nur Efeu hatte man hier nichts übrig. Der Strand war ein schmaler Sandstreifen vor einer vielleicht 120 Meter breiten Uferpromenade, die von hässlichen Imbissbuden und Restaurants gesäumt wurde. Auf jedem Schild stand Gyros und Fritten hier, in allen Sprachen Europas. Da wir erst Anfang Mai hatten, waren Strand- und Uferpromenade recht unbelebt. Aber als wir völlig benommen von so viel komprimiert auftretender Hässlichkeit ins Hotel zurückkamen, versicherten uns die Karikakis, dass hier im Sommer der Bär los war. Und alle Stammgäste, sagte Vassilis. Er und der Rest der Familie setzten sich beim Abendessen zu uns an den Risopaltisch. Es war der allerhässlichste Speisesaal, in dem ich jemals gesessen hatte. Mit einem abscheulichen Linoleumboden und fürchterlichen Stühlen. Die Wandgemälde ringsherum waren an Kitsch und Stümperei und Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen. Und dabei war der Speisesaal bereits fertig renoviert. Und alles Stammgäste. Vivi und ich konnten uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand hier freiwillig ein zweites Mal hinfuhr. Zumal auch das Essen, das Elena kochte, grauslich schmeckte. Pappiger, geschmacksarmer Fraß aus undefinierbaren Zutaten, den wir nur aus purer Höflichkeit aßen. Und weil wir unter Schock standen. Aber Lola und Manfred, die einzigen anderen Gäste außer uns, waren tatsächlich schon öfter hier gewesen. Ich habe schon die ganze Welt gesehen, sagte Manfred. Aber hier bei den Karikakis ist es immer noch am schönsten.
Dies stimmt, sagte Lola.
Nee, jetzt mal im Ernst, sagte Vivi. Ich stieß sie mit dem Ellenbogen in die Rippen. Manfred war ein Witwer und Frührentner aus Wermelskirchen, der das Einzelzimmer neben uns hatte. Und Lola war eine junge Mutter aus Österreich, die mit ihrem kleinen Sohn im Zimmer gegenüber von unserem logierte. Von ihrem Zimmer aus blickte man über die Straße hinweg auf die andere Seite des hässlichen Dorfes und ein Stück weit die Hügel hinauf, wo weitere hässliche Häuser standen und noch hässlichere riesige Wassertanks aus gelbem oder grünem Kunststoff. Falls irgendwo in der Ferne der Olymp lag, so tarnte er sich für die Dauer unseres Aufenthaltes perfekt. Nach dem Abendessen boten die Karikakis uns das Du an. Manfred und Lola schlossen sich da gleich an. Wir küssten uns alle mehrfach auf die Wangen.
Wir sind hier alle eine große Familie, sagte Elena, und hoffe, dass ihr euch genauso wohlfühle wie alle Gäste vor euch.
Wir kippten bereitwillig die alkoholischen Getränke runter, die man uns anbot, auch die selbstgebrannten von Opa Vassilis. Als wir stockbesoffen in unserem scheußlichen rosa Zimmer im Bett lagen, sagte Vivi,
glaubst du wirklich, dass sich hier alle Gäste wohlgefühlt haben?
Nein, sagte ich. Ich glaube, die haben sich alle nachts aus dem Hotel geschlichen und haben sich im Meer ertränkt.
aber wir werden das Beste daraus machen, sagte Vivi. Wir haben schon schlimmere Urlaube überlebt.
Ach ja? Wo denn? Fragte ich.
Naja, in... Also... Hier gibt es wenigstens keine toten Mäuse, sagte Vivi.
Und der Alkohol ist toll, sagte ich. Dieser Selbstgebrannte hebt einem wirklich die Schädeldecke vom Kopf.
Aber hallo, sagte Vivi.
Und dann schliefen wir ein. Allerdings schliefen wir nicht besonders lange. Um 6:30 wurden wir von einem Bohrhammer geweckt, der im Stockwerk über uns die Fußbodenfliesen wegsprengte. Völlig fertig und total verkatert saßen wir daher schon um 7:30 im Speisesaal. Elena servierte uns strahlend labberigen Toast und fettiges Rührei.
Wollt ihr Mädchen heute ans Strand? Fragte sie.
Ja, sagte Vivi. Gibt es denn noch einen anderen als den an der Promenade? Fragte ich leise.
Dort wollte ich nämlich, wenn überhaupt, nur tot herumliegen. Es war außerdem nicht gerade Strandwetter. Gerade mal 14 Grad und bedeckt. Dort, wo wir den Olymp in der Ferne vermuteten, hingen fette Regenwolken am Himmel. Allerdings fiel mir auch nichts anderes ein, das wir tun konnten, außer Gyros und Fritten hier in allen Sprachen zu üben. Deshalb machte ich mich mit Vivi auf die Suche nach einem anderen Strand. Es gab tatsächlich noch einen, aber um dorthin zu gelangen, musste man 3 Kilometer die vielbefahrene Küstenstraße hinauflaufen und sich danach 1 Kilometer bergab durch die Büsche schlagen. Auch dieser Strand war schmal und unspektakulär. Aber immerhin war diese Bucht frei von Bauwerken. Wenn man mal von der Imbissbude absah, an der in allen Sprachen Gyros und Fritten hier stand. Diese Imbissbude war aber mit Brettern vernagelt und offensichtlich erst in der Hauptsaison in Betrieb. Von der letzten Saison lagen noch jede Menge Bierflaschen, Cola-Dosen, Badelatschen, Plastiktüten und Speiseeisverpackungen im Sand herum.
Das ist kein Strand, das ist eine Müllkippe, sagte Vivi.
Mir egal, sagte ich und breitete mein Handtuch zwischen dem Müll aus, um endlich meinen Rausch ausschlafen zu können.
Der Spaziergang hatte meinen Kopfschmerzen nicht geholfen.
Es ging ein frischer Wind und ich war froh, dass ich meine dicke Fleecejacke dabei hatte. Vivi kuschelte sich an mich und meinte,
nie mehr werde ich mich auf etwas verlassen, was im Internet geschrieben steht.
Ja, sagte ich, malerisch und romantisch ist eben nicht für jeden dasselbe.
Als wir am Nachmittag ins Hotel zurückkamen, fing es an zu regnen. Elena wartete schon auf uns.
Aber Mädchen, sagte sie, wo wart ihr denn den ganzen Tag?
Wir erzählten ihr von dem Müllstrand, zu dem wir gewandert waren. Elena schlug entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen.
Aber Mädchen, rief sie, ihr dürft nicht allein so weit weg vom Dorf. Was da hätte können passieren?
Was denn? Fragte Vivi.
Na, Bulgare hätte können finden euch, ne? Sagte Elena.
Offenbar hatten die bulgarischen Gastarbeiter in dieser Gegend eine fatale Neigung zum Morden, Rauben, Brandschatzen und Vergewaltigen. Auf den Schreck hin brauchten wir erstmal einen Selbstgebrannten. Wir mussten Elena feierlich versprechen, dass wir nie wieder ohne starke männliche Begleitung das Dorf verlassen würden. Lola, die junge Mutter aus Österreich, trank auch einen Schluck mit uns. Ihr 2-Jähriger schlief auf ihrem Schoß, während sie sich über seinen Vater, ihren Ehemann, beschwerte. Der hatte nämlich das ganze Geld, das sie zur Hochzeit bekommen hatten, in Gitti investiert und warf auch sonst alles für Gitti aus dem Fenster. Ich hielt Gitti zunächst für eine üble Schlampe, aber da lag ich ganz falsch.
St. Kitty und immer nur St. Kitty, sagte Lola. Was anderes ist ihm gar nicht wichtig. Ich könnte den Kitty wirklich manchmal auf den Mund schießen.
Den Kitty. Maskulinum. Ach du liebe Güte, da taten sich ja Abgründe auf. Wusstest du denn schon vor der Hochzeit, dass dein Mann homosexuelle Neigungen hat? Fragte ich.
Lola sah mich verständnislos an.
Was? Na, ich meine wegen dem Kitty, sagte ich. Wusstest du, dass es ihn gibt?
Ach, den Kitty hat er doch schon ewig, sagte Lola. Der war immer schon sein Ein und Alles.
Ja, warum hast du ihn denn dann überhaupt geheiratet, fragte ich.
Na, weil er mir heute gefiel, sagte Lola. Und ich dachte ja nicht, dass er das blöde Auto für immer behalten würde.
Was denn für ein Auto? Fragte ich begriffsstutzig.
Und Lola sah mich an, als ob ich bekloppt sei.
Na, den Kitty heut!
Endlich fiel der Groschen.
Der Kitty war in Wirklichkeit ein Golf.
Ein Golf GTI.
Aber woher hätte ich das auch wissen sollen?
Das Abendessen, das Elena uns servierte, war wie am Tag vorher auch grauslich. Aber wenn man es zusammen mit dem Selbstgebrannten hinunterschluckte, war es sozusagen geschmacksneutral und praktischerweise gleich vorverdaut.
Als wir stockbesoffen im Bett lagen, sagte Vivi, wir sollten über einen Fluchtplan nachdenken. Ja, nuschelte ich, das sollten wir.
Aber da fielen mir auch schon die Augen zu. Am nächsten Tag, wir wurden pünktlich um 6:30 von einem Schlagbohrer geweckt, regnete es in Strömen.
Sehr untypisch für diese Jahreszeit, sagte Vassilis.
Aber macht nichts, sagte Elena und strahlte. Wir haben so viele schöne Spiele hier.
Weil wir sie nicht kränken wollten, spielten wir eine Runde Malefiz mit Elena und Manfred. Dann sagte Vivi,
wir dachten, wir könnten heute mal nach Thessaloniki fahren.
Elena sah auf die Uhr.
Oh, seid ihr etwas spät, ne? Bus nach Saloniki fährt 8:30.
Dann eben morgen, sagte ich. Die Fahrt dauerte zwar 1,5 Stunden, aber das war allemal besser, als hier herumzusitzen.
Thessaloniki war bestimmt eine schöne Stadt. Vielleicht würden wir uns einfach dort ein Hotelzimmer nehmen, bis unser Flieger am Samstag wieder nach Hause ging. Oh, Bus nach Saloniki fährt mittwochs und samstags nur, sagte Elena bedauernd. Aber könntet ihr fahren mit Bus nach Makrialos?
Was gibt es denn da? Fragte ich begierig.
Oh, ist fieser Ort, hübsch, genau wie dieser, sagte Elena. Damit scheidet er als Ausflugsziel wohl aus,
flüsterte Vivi mir zu. Ich orderte eine Flasche vom Selbstgebrannten. Am nächsten Tag war es immerhin trocken und Vivi und ich wollten einen Spaziergang hinauf in die Olivenhaine machen. Elena riet uns davon ab.
Die Bulgare, erinnerte sie uns. Sie machen schlimme Sachen mit Frauen. Bleibt hier im Dorf, dann kann euch nichts passieren.
Wir gingen also 3-mal die Strandpromenade auf und ab und kauften im Supermarkt eine Tafel Schokolade. Außer dem Supermarkt gab es noch einen Haushaltswarenladen, der Plastikwäschekörbe in seinem Schaufenster hatte, und einen Geschenkeladen, in dessen Schaufenster Plastikspielzeug vor sich hin staubte. Am nächsten Tag regnete es wieder und diesmal versuchten wir gar nicht erst, das Hotel zu verlassen. Wir spielten Malefiz mit Manfred, Elena und Lola und tranken Selbstgebrannten. Es war erstaunlich, wie schnell der Tag vorbeiging. Abends gingen wir früh ins Bett, schon weil wir ja jeden Morgen um 6:30 vom Lärm der Handwerker geweckt wurden und weil der Alkohol und das Nichtstun uns müde machten. Und so verging ein Tag nach dem anderen. Am Tag vor unserer Abreise hatten die Karikakis noch eine schöne Überraschung für uns. Da wir ja wegen der bösen Bulgaren so wenig von der herrlichen Umgebung gesehen hatten, wollte Opa Vassilis einen Ausflug mit uns machen. Vor dem Hotel wartete schon mit laufendem Motor sein Traktor samt Anhänger. Und hinten auf dem Traktor standen zwei weiße Plastikstühle. Als Billy und ich dort Platz nahmen, freute sich die ganze Familie mit uns. Und Opa Vassili stieg in den Traktor und gab Gas. Durch das ganze hässliche Dorf zuckerte er und kreuz und quer durch die Hügel. Und die Bewohner der hässlichen Häuser bestaunten uns, wie wir dort mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf unseren Plastikstühlen im Anhänger saßen und dämlich aus der Wäsche schauten. Am Abreisetag, einem Samstag, brachte uns die ganze Familie Karikakis zur Bushaltestelle. »Ihr wart wunderbare Gäste«, sagte Theresa und küsste uns auf beide Wangen. »Wir werden vermisse euch.« »Empfehlt uns weiter«, sagte Vassilis. »Alle Freunde von euch machen wir Sonderpreis.«
»Und kommt bald wieder«, sagte Elena und tupfte sich eine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel.
Es war ein wunderbarer Urlaub, versicherten wir und vergossen auch ein paar Tränen. Wir werden euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Und natürlich kommen wir wieder. Wir vermissen euch doch jetzt schon.
Wir winkten, bis der Bus um die Ecke bog und die Familie Karikakis und die hässlichen Häuser aus unserem Blickfeld verschwanden. Vivi suchte nach einem Taschentuch und schneuzte sich.
»Wir könnten im August noch mal kommen«, sagte ich. »Dann steppt auf der Promenade sicher der Bär. Und das Wetter ist auch besser.«
»Ja«, sagte Vivi, »und meine Eltern könnten im September herkommen. Vielleicht kriegen sie das gelbe Zimmer, wenn wir rechtzeitig anrufen.«
»Au ja«, sagte ich. Erst im Flugzeug kamen wir wieder zu uns.
»Ja, sind wir denn wahnsinnig?«, rief ich aus.
»Haben wir denen wirklich versprochen, dass wir wiederkommen?«, rief Vivi. »In dieses furchtbare Kaff?«
Ich nickte. »Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.«
»Aber ich«, sagte Vivi, »das nennt man das Stockholm-Syndrom. Das ist ein Phänomen, das man auch bei Entführungsopfern kennt.« Sie identifizieren sich mit den Entführern und ihrer Sache.
»Oh mein Gott«, sagte ich, »wie gut, dass wir nur eine Woche geblieben sind. Am Ende hätten wir sonst wirklich noch deine armen Eltern dorthin geschickt.«
Trotzdem, eine nettere Familie als die Karikakis haben wir nie wieder getroffen.